Moin Moin, wir sind Julia und Alex vom Karrierefjord, einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig.
Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von den Großstädten, bei einer steifen Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und es nichts Schöneres gibt.
Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat.
Nun geidert los.
Moin Moin und Hallo. Wir sind heute im Verwaltungsgebäude des Amtes Hadebü, um uns mit Astrid Egger zu unterhalten, der Projektkoordinatorin für das Weltkulturerbe oder so ähnlich. Sie wird es uns gleich genau erzählen. Hallo Astrid, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo. Herzlich willkommen, liebe Julia und Alex.
Hallo. Ich stelle dich jetzt einmal vor, Astrid. Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen und ich habe so eine kleine Zusammenfassung geschrieben. 1989 ist Astrid Eckert in Leipzig geboren. Direkt nach dem Abitur zieht es sie das erste Mal für längere Zeit in den ganz hohen Norden, als Au-pair in Norwegen. Zurück im Lande studiert sie in Kiel Geografie, wieder mit Auslandssemester in Norwegen. Ihren Master Humangeografie macht sie in Schweden. Astrid Eckert hat es der echte Norden angetan. Auch nach dem Studium gibt es kein Zurück für sie nach Mitteldeutschland. Bei der Beratungsagentur DSN startet sie in Kiel ihre Arbeitslaufbahn, gefolgt von der Anstellung als Demografiebeauftragte im Kreis Rendsburg-Eckernförde und anschließend Projektleitung bei der Wirtschaftsförderungsagentur Plön. Heute lebt sie in Schwentinental und kommt jeden Tag nach Schleswig bzw. Danneberg. Denn Astrid Eckert ist seit 2019 eine vorher nie dagewesene Position angetreten. Sie ist die Projektmanagerin für das Welterbe Heiterbu und Danneberg beim Kreis Schleswig-Flensburg. Ihre nordischen Sprachkenntnisse sind für sie bei dieser Arbeit sicherlich von Vorteil. Astrid spricht fließend Dänisch, Norwegisch und Schwedisch. Im Rahmen des offenen Wirtschaftsstammtisch der Wirtschaftsjunioren Schleswig im Oktober 2019 hat Astrid Eckert sich bereits vorgestellt. Wir mussten schnell feststellen, ihre Aufgabenfelder sind sehr breit gefächert. Aber das erklärt sie uns am besten selbst. Wir freuen uns auf die nun folgenden Gesprächszeiten mit dir, liebe Astrid. Da sind viele Zungenbrecher drin. Nichtsdestotrotz, bevor wir in die Details gehen, fangen wir immer ein bisschen anders an.
Mit den Warm-up-Fragen, genau. Und als erstes möchte ich dir, wie von all unseren Gästen bis jetzt wissen, wo dein Schleswig-Platz ist. Also dein Lieblingsplatz in und um Schleswig. Was gibt es da?
Ich habe das schon geahnt, dass ihr mich das auch fragt. Und tatsächlich kenne ich Schleswig ja noch nicht so gut wie alle, die wahrscheinlich diesen Podcast hören. Und deswegen formuliere ich das um. Wo ist mein Lieblingsplatz am Welterbe? Und das ist die Thyrabuch in Danneberg. Tatsächlich, das ist so schön ruhig und noch unbekannt, dieser Fleck. Und da komme ich richtig gerne hin. Und Schleswig werde ich in Zukunft noch erobern.
Ja, wunderbar.
Dann hast du ja vielleicht ja auch schon Gedanken gemacht, wo dein Lieblingsrestaurant ist. Vielleicht warst du schon mal doch, also denk mal, das ein oder andere Essen hat sich angeboten.
Nee, tatsächlich war ich auch noch nicht so viel essen hier. Es war super lecker in der Wikingerschenke hier. Da waren wir im Rahmen der Regionalkonferenz Welterbe essen. Und da hat Oliver Förler anscheinend was richtig Gutes zu bieten.
Gut. Ja, passt ja auch in dein Thema, aber da kommen wir gleich noch zu. Was ist denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung in und um Schleswig und rund ums Kulturerbe?
Ja, das soll jetzt nicht langweilig werden, aber tatsächlich sollte dieses Jahr, was ja nur leider ein bisschen verhindert wird mit Veranstaltungen, das Eventjahr für mich werden, um Schleswig kennenzulernen. Und ich wollte natürlich die Wikingertage besuchen und das Nordenfestival und manch anderes und kann daher von Liebling noch gar nicht sprechen. Aber ich war auf der Eröffnungsfeier letztes Jahr beim Nordenfestival und das war so eine lauschige Atmosphäre da am Wasser. Also das hätte ich mir gerne nochmal angetan.
Das wird auch wieder kommen.
Das hoffe ich.
Die letzte Frage ist normalerweise rückblickend. Wie hat sich Schleswig in den letzten 10 Jahren für dich verändert? Ich glaube, in dem Fall, das wird jetzt schwierig. Wir kommen später noch drauf zurück und wollen ein bisschen in die Zukunft gucken. Vielleicht passt das da dann besser. Aber fürs Erste sind wir doch, glaube ich, ganz gut aufgewärmt, oder? Ja.
Machen wir weiter mit was auch eine ganz sichere Bank für dich wahrscheinlich, nämlich uns mal dann doch in kurzen Worten zu beschreiben, was deine Aufgaben sind.
Ja, in kurzen Worten eine Herausforderung. So ganz kurz geht's nicht, weil ich muss schon erklären, wie es zu dieser Stelle irgendwie auch kam und wo die angesiedelt ist. Und das habt ihr ja richtig gesagt. Mein Arbeitstitel lautet Projektmanagerin für das Welterbe-Heiter-Wundane-Werk. Und das ist eine Stelle, die eben finanziert und ich bin auch angestellt beim Kreis Schleswig-Flensburg, sitze aber auch hier im Amt Hadebü. Deswegen ist das ja auch mein Zuhause. Das ist jetzt so, es gibt ja noch das Welterbebüro beim Archäologischen Landesamt. Dort sitzt der Welterbebeauftragte. Das ist also nicht meine Aufgabe. Ich habe keinen offiziellen Titel nach Denkmalschutzgesetz, sondern ich bin zuständig für die Koordination vor allem auf der lokalen Ebene, also an Projekten, die es hier geben soll, und mache im Rahmen des Projektmanagements, also dieser Tätigkeit, eben auch die Geschäftsführung des Dahnewerk-Heiterbu e.V. Jetzt wird auch gerne Projektkoordinatorin, Welterbekoordinatorin, ganz viele Begriffe. Und das hängt damit zusammen, dass 2018, also vor fast 2 Jahren, sind wir ja Welterbe geworden hier. Und das hat eine lange Geschichte, 10, 15 Jahre, um das zu werden. Und da sind auch viele Strukturen schon aufgebaut worden, viele Projekte umgesetzt. Aber um letztlich diesen Schwung jetzt mitzunehmen an den Aufgaben, die es jetzt zu bewältigen gibt, da hat man gesehen eben vor 1, 2 Jahren, das ist mit den Kapazitäten nicht zu machen. Und man brauchte jemanden, der die Fäden zusammenhält zwischen all diesen vielen Akteuren. Als ich angefangen habe, habe ich mal eine Übersicht gemacht. Damals bin ich bei 60 Organisationen gelandet. Wow. Und es sind sicher immer noch mehr, die in unterschiedlichsten Arbeitsfeldern was zu tun haben. Und ich soll das sozusagen bündeln und ja, zur Abstimmung, also führen, zu unterstützen, damit da Synergieeffekte bei rauskommen.
Also du sorgst dafür, dass die alle in die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung arbeiten, dass keine Arbeiten doppelt gemacht werden im besten Fall.
Ja.
Dass darauf geachtet wird, dass ein gewisses Qualitätsmaßstab gehalten wird, auch von Organisationen, die das Welterbe-Logo vielleicht verwenden wollen.
Ja, noch nicht so unbedingt. Das wird vielleicht noch kommen. Also wir unterteilen das immer so ein bisschen. Matthias Marlock, der ist ja Welterbebeauftragter, der ist der Hüter sozusagen des Welterbes. Auch der die Kommunikation, Abstimmung Richtung UNESCO, ECOMOS, Deutsche UNESCO-Kommission macht und der auch nach Denkmalschutzgesetz letztlich handelt und den Managementplan mit seinen Kollegen schreibt. Das ist so die Hüterfunktion. Ich bin eher in der Aufgabe Entwicklung und Treiben. Also wir haben so eine Art wohlgesinnte Partner, die in zwei unterschiedliche Richtungen manchmal denken, gehen. Ich soll was vorantreiben, damit die Gemeinden und die Bevölkerung hier vor Ort auch was sieht und einen Nutzen davon hat. Das ist ja diese große Frage, nicht nur das Welterbe zu erhalten und zu schützen, sondern als Motor zu nutzen.
Ja, und du hast vorhin gesagt, über 60Institutionen oder so hast du zusammengetragen. Kannst du so ein paar Beispiele nennen, dass die Leute mal für draußen so, wer gehört denn zum Beispiel zu den, du musst jetzt nicht alle 60, ne?
Nein,
das reicht heute nicht, aber vielleicht kannst du mal so 1, 2, 3 sagen, dass wir einfach ein bisschen
die 3 größten und die 3 kleinsten
Verbindung finden.
Also das Einfachste ist, wenn ich mich daran hangel, wer ist denn Mitglied im Dahnewerk-Heiterbu e.V., der zukünftig übrigens Heiterbu und Dahnewerk e.V. heißen wird, also schon mal für alle. Das ist natürlich das Archäologische Landesamt, das Schloss Gottorf, die Landesmuseen mit dem Wikingermuseum, das Dahnewerk-Museum. Das ist die Ostseefjord-Schlei. Dann sind das die Ämter im Südangeln, Amt Hadebü und die Stadt Schleswig, das Amt Arnshade, die Gemeinden, die Anlieger sind. Ich möchte jetzt nicht lügen, sind es 10, 11 Gemeinden, die Anlieger sind. Dann haben wir aber andere Partner außerhalb des Vereins. Das ist dann eben die Wirtschaftsjunioren. Das seid ihr, die seid in der Mitzielgruppe. Die IHK, das Stadtmarketing, dann solche Organisationen auf Landesebene, vielleicht Tourismusministerium oder Landesamt für ländliche Räume, Umwelt und noch irgendwas anderes. Dann die Bundeswehr ist auch ein Partner. Also ich könnte das immer weiter fortführen. In irgendeinem Handlungsfeld oder irgendeiner Aktivität sind es immer wieder ganz neue Personenkreise, die man sich erschließt. Und sei es dann auch Schulen oder, weiß ich nicht, was noch so auf uns zukommt. Die einzelnen Unternehmer, Dienstleister, viele.
Sehr viel, ja.
Wie kommst du denn zu diesen Partnern? Kommen die auf dich zu und sagen, liebe Astrid, wir haben da so eine tolle Idee, die irgendwas mit Weltkulturerbe zu tun hat und wollten jetzt mal fragen, ob wir das machen dürfen oder mit wem wir das zusammen machen können? Oder gehst du auf Organisationen, Unternehmen, Vereine zu und sagst, wollt ihr nicht mal das und das machen? Oder ich habe gehört, ihr wollt die Veranstaltung da machen, könnt ihr nicht das Thema so gestalten, dass es irgendwie in die Richtung passt? Wie ist da der Weg?
Also tatsächlich gibt es einfach schon auch auf gewisse Art und Weise etablierte Strukturen. Und es ist eher so, dass eigentlich auf mich oder ich mag auch gerne eher auf uns im Welterbemanagement viele neue Kreise zukommen. Also eben, wir erschließen uns jetzt neu das Thema regionale Wirtschaft, wo ich auch Anrufe bekomme von einzelnen Unternehmern, ob man mal ein Gespräch führt, was gibt's denn hier für Möglichkeiten oder was habt ihr denn vor, die einfach interessiert sind. Aber auch die Kirche, die hatte ich ganz vergessen, die eben auf uns zukommt und sagt hier, zukünftig soll da was passieren. Genau, oder Schulen, UNESCO-Schulen. Im Moment also wirklich eher, die Gespräche werden bei mir an mich herangetragen. Ich muss gar nicht großartig im Moment rausgehen. Das Interesse ist einfach riesig. Und das muss man erstmal bewältigen.
Wie ist das denn für dich? Also, es klingt einfach nach wahnsinnig vielen Kontakten und du kommst hier ganz neu nach Schleswig. Wie war das für dich, so eine noch nie dagewesene Position anzutreten? Wie war das an der Anfangszeit? Weil, wenn ich höre, also ich muss wieder diese 60 sagen und jetzt zählst du die alle so auf und du kennst einfach auch gar keinen vorher, oder? Also, ja.
War gar nicht so unglaublich schlimm. Also erstens muss ich wirklich sagen, also wirklich diese Herzlichkeit und ich bin hier so unglaublich gut aufgenommen worden. Das habe ich vorher noch nicht so erlebt, kann ich fast sagen. Also dieses Interesse an der Aufgabe, die es gemeinsam zu bewältigen gibt. Ich erlebe hier natürlich Institutionen, die haben auch ihre Interessenkonflikte, aber auf persönlicher Ebene läuft das alles hier, also neudeutsch würde man smooth sagen, also ganz entspannt. Und ich glaube, das ist, weil wir auch hier im trotzdem ländlich geprägten Raum sind, wo die Leute wissen, wenn ich heute Quatsch mache, dann hat das Auswirkungen auf morgen. Also die Menschen wissen, Kooperation muss man langfristig eingehen. Und was das bedeutet, eine neue Stelle einzugehen, das ist nicht das erste Mal für mich. Also als ich in Rendsburg als Demografiebeauftragte angefangen habe, da war das exakt dasselbe. Also es gab diese Stelle auch damals nicht. Und also ich habe zumindest vorher schon, ich habe einen Fahrplan, ich weiß, wie ich das mache, wie ich mir das erschließe. Oder auch die letzte Stelle, wo ich 3 Jahre im deutsch-dänischen Interreg-Projekt gearbeitet habe, das war ja auch völlig neu. Also ich habe immer neue Sachen gemacht.
Du hast eben gesagt, du weißt, wie du dir das erschließen kannst. Was für Ziele hast du denn bekommen für deine Arbeit?
Ah, das sind auch wieder 2 in 1. Also, dass ich mir das erschließe, heißt vor allem das Herangehen, dass ich mit einer gewissen Neutralität und Offenheit an alle rangegangen bin und nicht, das habe ich auch gelernt, es ging nicht darum, dass die Akteure vor Ort haben niemanden gesucht, der ihnen sagt, wo es lang geht, sondern der sie zusammenführt und der für Transparenz sorgt. Und das war auch die große Erwartung, also der erste Arbeitsauftrag fürs erste Jahr ist, schaffe eine Organisation oder Abstimmungsprozesse, wo alle mitgenommen werden können. Ich wurde gefragt, das war auch im Rahmen der Wirtschaftsjunioren, was ich für eine Vision für die Welterbe-Region habe. Und da habe ich sehr ausweichend geantwortet und da stehe ich auch immer noch ein bisschen für. Die Vision, die wird gemeinsam gestaltet. Ich helfe dabei, sie zu formulieren und das gemeinschaftlich rauszufinden. Es gibt im Dänischen letztlich einen schönen Begriff oder auf Englisch und das nennt man so eine Aufgabe eines Facilitators. Ich stehe nicht vor der Gruppe und gehe als Führer und sage hier, da ist es, sondern ich stehe hinter der Gruppe und versuche durch also Bewusstsein dafür, dass jeder wertvoll ist und seine Interessen hat, ihn wahrzunehmen und zu unterstützen. Beantwortet das?
Ja, es wäre jetzt so, also das beantwortet das eine. Ich hätte jetzt als nächstes gefragt, was hattest du deine persönlichen Ziele? Ja, also jetzt hast du ja quasi, genau, ich weiß nicht, ob das, also ja, das, ja. Das eine, denke ich, ist ganz gut beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt als nächstes gefragt, was sind deine persönlichen Ziele, die du dir irgendwie vorgenommen hast von Anfang? Oder sagst du, das wäre das eigentlich auch, dass du sagst, mit deinem Sprichwort, was du auch gerade genannt hast, ein bisschen so von hinten das begleitest?
Also ich bin, es liegt irgendwie bei mir in der Natur, dass ich mich einfach für alles Mögliche begeistern kann. Und mir war klar, dass ganz neue Dinge auf meinem Schreibtisch liegen werden. Und das ist auch genauso gekommen. Und das bereichert mich persönlich. Ich finde es toll, jeden Tag was Neues zu machen. Da gibt es keinerlei großartige Routine inhaltlich. Und dass ich das machen darf, bezahlt, dass ich was lernen darf über all diese Dinge, das ist toll. Das ist mein persönliches Ziel, das zu machen. So ganz Prozess gedacht, nicht im Sinne eines Endziels. Entwicklung. Das ist ein Ziel an sich.
Ja, schön. Zu dem viel Neuen gehörte ja wahrscheinlich auch grundsätzlich, dich inhaltlich mit dem Weltkulturerbe und mit Heiterbu und Dannewerk und der Region auseinanderzusetzen. War das ganz neu für dich? Hattest du da schon eine kleine Idee? Also aus deinem Lebenslauf erschließt sich ja, du bist ja eigentlich auf den Spuren der Wikinger schon lange gewandelt. Und das ist eigentlich hier die logische Konsequenz, wenn man das mal so betrachtet. Aber wie schwierig war es für dich, dich da reinzufinden? Oder wie hast du es überhaupt gemacht? Hast du ein paar Semester nebenbei noch frühmittelalterliche Geschichte studiert der nordischen Länder? Oder?
Tatsächlich gar nicht. Also das werde ich häufiger gefragt. Und da liegt die Vermutung nahe. Aber das ist kein Geheimnis. Nein, tatsächlich wusste ich bis vor 2 Jahren nicht, dass es Dannewerk gibt. Von Heiterbu hatte ich mal gehört. Da war ich auch, bevor ich mich vorgestellt habe. Das Dannewerk habe ich dann vor meinem Bewerbungsgespräch mir mal angeguckt. Und dann habe ich ein paar Tage gelesen über den Welterbeantrag und Managementantrag. Und hatte vorher überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mich nie in meinem Studium oder meinem Aufenthalt in Norwegen und Schweden mit Wikingern beschäftigt. Nein, ich bin wirklich fachfremd. Aber das tut der Sache vielleicht sogar ganz gut. Also ich bin in der Lage, noch diese richtig schönen, also doofen Fragen zu stellen, die man vielleicht als
hier zuständig.
Ja, aber die man so als Denkmalschützer oder fachlich ausgebildet im Bereich Welterbe, für den das ganz klar ist. Für mich war vieles nicht klar.
Und jetzt so 5 Geschichtsbücher später, bist du ganz gut drin, oder?
Also ich kriege die grobe Linie, kriege ich, glaube ich, jetzt ganz gut zusammen und ich bin auch beeindruckt. Das hat mich ja auch überzeugt. Also als ich dann darüber gelesen habe, will ich das hier überhaupt machen und ist das hier was Besonderes? Und ganz besonders gereizt hat mich natürlich diese Verbindung Dannewerk-Heiterbu auch als deutsch-dänisches Projekt und Geschichte. Ich habe diesen Hang nach Skandinavien. Ich wollte unbedingt eine Arbeit haben, wo ich auch irgendwie wieder damit zu tun habe. Und ab und zu darf ich nochmal wieder Dänisch sprechen. Ja. Oder dass wir nach Jellingen jetzt zum Weltkulturerbe Kontakt dann suchen. Das ist toll. Also das war mir ganz wichtig.
Ja. Du kanntest ja dementsprechend auch Schleswig oder die Region ja einfach jetzt auch so nicht von irgendwelchen Ausflügen oder sowas. Was ist denn so deine Einschätzung? Weil du hörst jetzt ja auch viele Stimmen hier aus der Region. Was denkst du, welche Bedeutung hat die Ernennung zum Welterbe für die Region Schleswig-Danneberg?
Ich weiß gar nicht, welche Bedeutung. Ich glaube, es gibt viele Leute, auch gerade hier vielleicht in Bußdorf und auch in Schleswig-Danneberg, die sind sich wirklich dessen bewusst, dass sie hier einen Schatz liegen haben. Frage ist eher, ob vielleicht sogar die Erwartungshaltung im Sinne, was hier noch draus werden kann, das kann eine richtige Bedeutung entwickeln. Also dieses Potenzial wird von vielen Seiten gesehen. Ob es das schon entfaltet hat bei der Bevölkerung hier vor Ort, weiß ich nicht. Ich finde Schleswig unglaublich schön. Ich erlebe, wie das so typisch ist. Also ich habe tatsächlich als Geografin noch meine Arbeit viel mit ländlicher Entwicklung zu tun gehabt die letzten Jahre. Dieses Typische, dass sich ja eigentlich immer an den Großstädten orientiert wird. Dort sind die Wirtschaftsunternehmen, dort ist der Motor und der ländliche Raum fühlt sich abgehängt. Und ich sehe das gar nicht so. Ich finde es toll hier und sehen unglaubliches Potenzial an Lebensqualität, das hier gehoben werden kann. Und dass gerade auch die, die hier immer gelebt haben, sich vielleicht gar nicht bewusst sind darüber, wie schön sie das hier haben. Also ich komme selber aus einer Großstadt, ich komme eigentlich aus Leipzig und ich habe immer den Traum gehabt, nee, ich will aufs Land wieder. Also
Ich kann das sehr verstehen. Ich habe auch schon mal ein paar Monate in Leipzig gewohnt. Ja, ja, aber das ganze Großstadt Hamburg, München, also das, was du gerade gesagt hast, kann ich sowas von unterschreiben.
Ja, und das hat mehr mit so einer, mit einer Einstellung zu tun und einem Bekenntnis, wo man herkommt. Und vielleicht können wir mit dem Welterbe da auch was schaffen, um da so Identität nochmal zu stärken. Ja, wir sind hier in der Region, wir können was und vielleicht können wir bekannt werden als Wikingerland oder Welterbe-Region. Mal gucken.
Also die Hoffnung habe ich ja auch. Also als jemand, der mit Marketing zu tun hat, finde ich natürlich auch, das ist allein so einen Titel zu haben, ist ein gewaltiges Potenzial und eine gewaltige Möglichkeit und die genutzt werden kann und muss. Also es wäre jetzt auch verdammt schade, wenn man sagt, so jetzt haben wir unser Ziel erreicht, wir haben jetzt die Ernennung in der Tasche und jetzt passiert da nichts mehr mit. Also von daher finde ich das.
Aber ich glaube, das war auch sehr gut vorgedacht und vorgearbeitet von allen, die an der Welterbe-Ernennung, also diese lange Phase, die es vor 2018 gab. Da waren ja auch die Aktivregionen und die ganzen Projekte, die bereits mit den Gemeinden zusammen gemacht wurden, ganz entscheidend. Und die haben ja auch dazu geführt, dass man letztlich vielleicht auch also die UNESCO-Kommission überzeugt hat, ja, diese Region ist würdig, auch das zu tragen. Das ist nicht nur ein Titel, der hier gegeben wird, sondern der wird auch geliebt werden und noch stärker werden.
Ja, was mich jetzt auch interessiert, du bist ja jetzt knapp ein Jahr im Amt, einfach mal zu hören, was in diesem Jahr so passiert ist aus deiner Sicht. Was waren denn deine Highlights?
Meine Highlights? Oi. So viel, jeden Tag. großes Highlight, so persönlich oder schon im Sinne, was das für Nutzen hatte für die Region? Wie meinst du das?
Wie
ich das auslege.
Magst. Also du kannst natürlich sagen, ich hatte ein tolles Gespräch mit dem und dem. Das war einfach wunderbar, aber hat nicht viel gebracht. Oder du kannst sagen, wir hatten hier eine Riesenveranstaltung, die uns bundesweit Presse schon mal beschert hat.
Ja. Mein persönliches Highlight ist, wir haben, glaube ich, ohne dass es so ganz sichtbar ist. Also wir sind derzeit in einer Phase, wo es ganz viel um Managementfragen tatsächlich geht und Organisationsentwicklung. Und vielleicht noch nicht, dass es noch nicht so viel draußen vielleicht, dass es bei der Bevölkerung ankommt. Aber wir schaffen gerade die Grundlagen. Wir haben unsere Satzung geändert im Verein. Solche Geschichten sind das, um neue Mitglieder in Zukunft bekommen zu können, um andere Projekte machen zu können. Ja, aber das ist so Fundamentarbeit und das ist so anstrengend. Ich habe noch nie einen Verein geleitet und geführt vorher und dieses Vereinsrecht zu verstehen. Highlight war auf jeden Fall Vereinssteuerrechtsfortbildung für mich persönlich. Nein, Fragen wie die Regionalkonferenz, also ich glaube, das war ein großes Highlight, dass wir am 21., 22. Februar über 50 Personen ins Schloss Gottorf in einer Zweitageskonferenz zusammengeholt haben. Und gemeinsam darüber gesprochen haben, was kann die Vision für die Region sein? Was sind unsere strategischen Ziele? Was für Projekte stehen an und was wollen wir priorisieren? Und ich bin in der Nachbereitung und will daraus eine Entwicklungsstrategie für die Region schreiben. Nicht im Sinne des Welterbes als Objekt, sondern was für Nutzen hat die Region dafür und wie sollen wir da vorgehen? Das ist gerade ganz, ganz zentral und wichtig. Das ist toll. Fahrradexkursionen, das sind auch Dinge, die ich mich richtig gut erinnere, dass mich Matthias Marlock und dann von der Ostseeförtschlei Jana Blas, dass wir zusammen zwei Fahrradexkursionen gemacht haben Richtung Hollingstedt und uns das Welterbe erschlossen haben. Das ist eine Sache, die mir auffällt, das ist ganz wichtig. Ich kenne vielleicht die archäologischen Fakten alle nicht. Da werde ich wahrscheinlich auch das nicht mehr hinbekommen, aber ich muss wissen, wo welche Fläche ist. Wo ist hier welches Potenzial möglich, wer gehört damit dran? Und es ist so schön. Ich bin so gerne draußen. Letzte Woche Freitag auch wieder die Fläche vom Pächter angeguckt. Das macht Spaß. Wir haben jetzt, wir haben noch so viele Dinge in der Pipeline, über die ich noch gar nicht so richtig reden kann. Das war ein bisschen schade.
Schade?
Ja, weil man will ja keine Geister beschwören, die noch nicht da sind.
Aber das klingt ja auf jeden Fall schon nach einem sehr turbulenten und highlightreichen Jahr.
Ja, also ich hatte das mal gezählt noch in den ersten 6 Monaten. Mittlerweile habe ich es aufgegeben. Und das waren irgendwie so 80 Akteursgespräche, die ich damals geführt hatte im ersten halben Jahr. So, und deswegen ist das so wie so ein Durchrauschen mit vielen Highlights.
Ja, aber da würde mich mal interessieren. Also du hast ja verschiedenste Menschen kennengelernt. Du hast ja auch gesagt, dass du eigentlich immer sehr offen und alle zu dir waren, so interessante Gespräche. Nun würde mich mal interessieren, wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Archäologen und Historikern? Also es ist ja sicherlich auch mal ein anderer Schlagmensch. Die haben vielleicht auch ganz andere Visionen. Kannst du das mal erzählen? Wie ist das oder hat sich das entwickelt?
Also grundsätzlich haben die mich auch die, also letztlich, wenn ihr von Archäologen sprecht, dann meint ihr wahrscheinlich das Welterbebüro. Die haben mich aufgenommen, offenherzig und integriert und mir nach für nach, Stück für Stück, immer wenn ich Fragen hatte oder wenn irgendwas war, bei Terminen mit dazu geholt. Also wir arbeiten wirklich sehr, sehr partnerschaftlich. Wir haben eine andere Sichtweise bestimmt auf viele Dinge und da bedeutet es auch, dass ich vielleicht auch viel dazu lernen muss.
Wir haben uns ja auch schon mal getroffen.
Ja.
Ich war auch irgendwie Nummer 91 oder ich weiß es nicht. Im Marienbad, genau. Ja, nach dem Wirtschaftsstammtisch haben wir einfach auch mal uns hingesetzt. Ja. Und du erzähltest so eine spannende Geschichte, auch wenn es jetzt so um Merch-Artikel geht oder sowas, dass da einfach die Interessen einfach anders sind.
Ja.
So, darauf will ich ein bisschen hinaus, dass du natürlich vielleicht mehr in, ja, möchtest du die Fäden zusammenziehen? Du denkst vielleicht auch in Marketing teilweise, so wie Alex es auch tun würde.
Ja.
Und wie ist da so die Zusammenarbeit? Wie kommt man da auf den gleichen Nenner?
Ja, da muss man sagen, die Menschen, die da beteiligt sind, die kommen aus ganz unterschiedlichen fachlichen Sphären. Also die benutzen dieselben Wörter und verstehen einfach was komplett anderes dahinter. Und wenn ich den Einzelnen zuhören, kann ich sie immer verstehen. Also das ergibt irgendwie immer eigentlich auch Sinn. Und dann ist es Aufgabe eben von mir in verschiedenen Arbeitsgruppen und Sitzungen, zu moderieren, diese Sichtweisen zusammenzuführen. Und ich denke, dass wir da, insbesondere weil du auch gerade auf das Logo und Welterbe-Design ja angesprochen hast, auch eine Lösung gefunden haben. Also die Ostseeförtschlei hat ja zusammen in der Kooperation mit dem Dannewirke-Museum, dem Archäologischen Landesamt und dem Schloss Gottorf eine Marketingkampagne laufen, die hoffentlich alle kennen. Das ist das Welterbe-Logo mit dem roten Wallschiff. Das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man es nicht sofort erkennt, weil es bleibt hängen. Das finde ich nämlich das Wichtigste.
Das ist jetzt auch schwierig im Podcast, das zu erklären. Ja. Wir nennen es weiter Quietsche-Entchen.
Ja, wir nennen es die Ente.
Wenn ihr das sagt, dann bin ich beruhigt.
Aber es ist ja eingebrannt.
Wir haben aber auch hier erklärt bekommen, wirklich, wie sich es zusammensetzt. Es ist ein sehr durchdachtes, tiefes Logo, was wirklich trotzdem sehr reduziert ist und eigentlich vom Logodesign sehr geil gemacht.
Eigentlich schon. So.
Aber man muss was zu erzählen, damit es dann auch alle verstehen.
Genau. Und wie das so ist, die Dinge haben halt eine Geschichte. Vielleicht, es gab eben auch vorher schon andere Formsprachen und dann kommt eine neue Formsprache dazu und dann muss entschieden werden, wie soll es zukünftig weitergehen. Und das sind natürlich Diskussionen. Aber das ist normal.
Ja, finde ich auch. Also,
absolut. Aber das ist, es ist spannend und herausfordernd und trotzdem respektvoll. Aber...
Ja, ich wollte das einfach nur mal wissen, weil ich habe ja zum Beispiel auch historische Kulturwissenschaften studiert. Ja, ja. Aber ich hatte, Heiterbuch kam nie, genau, Heiterbuch kam nie vor. Aber es ist, also das weiß ich einfach, das ist klar, das geht einfach, wenn ich mich jetzt Leute fragen, Mensch, historische Kulturwissenschaften, und dann fängst du halt an. Ja. Dann sind halt welche raus. Egal, ob sie sich jetzt für ein explizit, es geht natürlich viel tiefer, und da sind dann die Interessen manchmal halt viel tiefer als die Oberfläche, was jetzt vielleicht wir oder der Tourist sieht oder so. Also, deswegen meine ich, aber das ist ja durchaus spannend, und ich merke ja auch, dass du oder wir uns ja auch wahnsinnig für diese Geschichte interessieren.
Mhm. Und da geht es einfach um, welche Aufgabe hat denn das Welterbebüro oder welche Verpflichtung und Verantwortung geht mit diesem Welterbetitel auch einher? Und das ist auch die Bewahrung oder Sicherstellung, dass der außergewöhnliche universelle Wert, also, oder auf Englisch dann OUV, erhalten und geschützt wird. Und das natürlich auch in der Kommunikation. Welche Bilder werden im Marketing kreiert, dass das historisch nicht komplett falsch sein sollte?
Das ist ein ganz spannendes Thema in Schleswig. Also das habe ich ja, als ich nach Schleswig kam, sehr schnell gelernt. Wenn man Öffentlichkeit haben möchte, ist es ganz leicht, diese Leute zu triggern, die historisch korrekt versiert sind, indem man Wikingerhelme mit Hörnern abbildet oder Wikingerschiffe mit Drachenköpfen oder indem man sagt, die Schlei ist ein Fjord, und schon hat man alle Leserbriefe, Schreiber der Stadt auf sich gezogen und kann damit arbeiten.
Ja, aber genau das ist das Spannungsfeld. Und da geht es ja auch um Qualität. Und das wird ja hier auch gelebt. Wir haben ja auch eine unglaubliche Kompetenz hier in der Region. Das kann man ja auch positiv sehen. Also was in Heiterbu das Wikingermuseum mit den Märkten macht, wie ich das auch aus den Erzählungen höre, das ist einfach eine sehr hohe Qualität. Und ansonsten hätte sich das nicht durchgesetzt. Und genauso muss das dann eventuell auch in Richtung Marketing gehen. Da geht es schon um Fragen, wir haben ja die Idee, dass wir ein Welterbe-Partnerschaftsprogramm entwickeln. Da geht es darum, dass eben auch Wirtschaftsunternehmen oder Vereine oder wie auch immer hier Angebote schafft, das Welterbe-Logo nutzen soll, können soll. Im Moment ja noch nicht. Aber das muss an bestimmte Kriterien gekoppelt sein. Man kann nicht einfach nur ein Logo nutzen. Es wäre doch wünschenswert, dass derjenige, der vielleicht den Welterbe Schinken anbietet, dass der vor Ort auch was dazu erzählen kann, dass wenn der Kunde ankommt und fragt, aha, hier Welterbe Schinken, was hat das denn damit zu tun? Also eine gewisse auch Bildung und Vermittlungsauftrag geht da auch mit einher. Und dafür stehe ich dann auch, dass beides zusammengehört. Nicht zu streng auslegen, aber möglich machen.
Aber auf die Qualität achten.
Genau. Qualität. Also das ist, in der Regionalkonferenz wurde das auch eigentlich schön gesagt. Wir wollen gastfreundlich sein, wir wollen mutige Entscheidungen treffen, wir wollen aber auf Qualität setzen. Wir wollen nicht viele Massentouristen hier haben, sondern wir wollen die haben, die hier in der Region vielleicht auch übernachten, die andere Orte besuchen, nicht nur den reinen Tagestouristen, der hier anfährt, nach Danneberg fährt und wieder geht, sondern eine Zielgruppe, die auch Wertschöpfung schafft. Und da muss man auf Qualität setzen. Da geht es auch um Fragen wie Nachhaltigkeit, Siegel. Und da ist die Ostseefjordschlei, glaube ich, gut auf dem Weg, eine Marke zu entwickeln.
Gibt es eine tolle Podcast-Folge, die vor 2 Wochen ungefähr rausgekommen ist? Hört einfach mal rein. Andrea Simons vom Ostseefjordschlei zur Nachhaltigkeit.
Genau, die gehört auch absolut mit in den Kreis. Sie ist ja auch, macht ja das Welterbe-Marketing. Ja. Federführend im Moment. Nebenbei, Achtung, das muss man auch wissen, die ganz viele, man ist einfach Welterbe geworden und plötzlich sind viele Institutionen, die was machen wollen und sollten und könnten, aber das machen die zusätzlich zu ihrer Aufgabe, die sie sowieso haben. Deswegen geht nicht immer alles sofort und schnell. Und deswegen ist die Abstimmung auch so kompliziert, weil es so viele sind.
Ja, das glaube ich, sind einfach wahnsinnig viele, die man unter einem Hut bringen muss. Und dann bevor irgendwas vorschnell, sagen wir mal, umgesetzt wird, dann soll das lieber alles richtig sein. Und dann sind wir wieder beim Thema, dass das dann auch wirklich alles eine hohe Qualität hat.
Woher kommt denn deine Liebe zum Norden? Also wir haben ja schon mehrfach deinen Lebenslauf angesprochen. Dich hat es relativ schnell in den hohen Norden gezogen. Jetzt bist du im echten Norden gelandet. Woher kommt das? Kannst du das irgendwo nachvollziehen? Hast du dir die Frage schon mal gestellt vielleicht sogar?
Ja, natürlich. Natürlich sind meine Eltern daran schuld. Die haben mich, seitdem ich, glaube ich, 6 Jahre alt war, jedes Jahr zu 3-4 Wochen Skandinavien-Campingurlaub verpflichtet. Also ich war immer mit. Und ich erinnere mich noch gut, als ich 16 war und die sagten, ja, du wirst da irgendwie mal hingehen und du machst das natürlich und das ist doch so toll da. Und dann habe ich gesagt, nein, niemals, ich werde niemals nach Skandinavien gehen, wenn ihr das sagt. Und das Erste, was ich gemacht habe nach dem Abi, ist Au-pair in Norwegen zu werden. Also.
Also was reizt dich so? Also das ist das die Lebensart, die Natur. Kann man so den ganzen echten Norden zusammenfassen? Ich will jetzt gar nicht direkt auf Schleswig, sondern so das große Ganze vielleicht noch bleiben bei Alex' Frage.
Ja, ich mag die Natur, die Weite, die Ruhe, die. Ich habe dort gelebt. Ich kenne auch die Schwierigkeiten, die es eventuell in der Kultur gibt, die nicht ganz so gut zu mir passen. Aber es gibt einen hohen Grad an Harmonie, an eher Lösungsorientierung und weniger Probleme suchen, sondern man sucht viel öfter den gemeinsamen Nenner. Das lag mir gut. Und letztlich dann in der Uni, ich habe ja in Trondheim ein Jahr studiert, auf Norwegisch und dann in Schweden ja noch meinen Master gemacht. Das Unisystem ist, das hat mir einfach, also mir entsprochen, weil es ganz viel mit freiem Lernen und Selbsterarbeiten und sehr, sehr wenig frontal. Man muss dies tun und dann muss man 2 Wochen später das abliefern und dann muss man auf einer Prüfung genau das wiedergeben, was der Professor gesagt hat. Überhaupt gar nichts. Es ist eine unglaubliche Wertschätzung, die mir begegnet ist dort. Selber nachzudenken, selber sich Felder zu entschließen.
Jetzt bist du ja schon viel rumgekommen, Norwegen, Schweden, Dänemark, Schleswig-Holstein allgemein.
Ja.
Und jetzt bist du jeden Tag in Schleswig und Umgebung. Was gefällt dir denn rund um Schleswig so besonders oder besonders gut? Du hast ja am Anfang, bist du schon einmal so da so hingegangen, halb, was es so lebenswert hier macht. Aber wir wollen das gerne, oder ich würde das gerne nochmal so ganz explizit gehen. Was macht diese Region so aus?
Das ist ja immer meine Warte als eigentlich auch als Fremde. Aber für mich ist das, wie soll man das sagen? Es liegt halt kurz vor Dänemark. Ich fahre unglaublich gerne im Fahrrad in Dänemark. Es ist irgendwie der Teil dazwischen. Es ist da, wo die Familie meines Freundes irgendwie auch mit verankert ist. Was mich hier also persönlich hält. Hier wohnen noch weniger Menschen als da bei Kiel um die Ecke, wo ich wohne. Deswegen, ich möchte gerne irgendwo hier mal mich ansiedeln. Ich warte noch auf das perfekte Haus. Und die Schlei ist, glaube ich, auch noch in Schleswig-Flensburg ganz besonders schön. Mit dem Wasser und der Natur und Radwegen. Gutes Wetter kann man jetzt nicht unbedingt immer sagen.
Nein, gutes Wetter, das lassen wir raus. Das ist halt, wie es ist.
Also wenn wir gestern mal abziehen, hatten wir jetzt 2 Wochen echt.
Wir können uns gerade nicht beschweren.
Wie sind die, ich habe so, das hatte ich mich mal unterhalten in der vergangenen Arbeit mit einem, der kam aus Süddeutschland. Und wer ist sich eigentlich näher, der Süddeutsche und der Norddeutsche oder der Däne und der Norddeutsche? Und wir meinten, nee, der Schleswig-Holsteiner und der, oder auch hier in der Ecke ist sich näher kulturell oder vom Selbstgefühl wie der Däne mit einer gewissen auch Selbstgenügsamkeit. Bescheidener und ein bisschen demütiger, ja, viel oft besagt Kirchturmdenken, das erlebe ich gar nicht mal so stark, dass jeder nur an sich denkt, nee. Ja. Und halt mit ein paar richtig schönen Perlen hier. Also Schleswig ist toll, alle reden von Eckernförde, aber ich finde Schleswig schöner. Darf ich das in einem Podcast sagen?
Darfst du sagen. Du musst nicht, aber das ist jetzt nicht schlimm.
Ich darf nie wieder einreisen nach Eckernförde.
Musst du ja auch nicht. Unsere Region wird ja jährlich eigentlich im Zuge des Glücksatlas ja, ganz, ganz vorne mit aufgeführt, bei den glücklichsten Menschen Deutschlands auch.
Und das ist diese Mentalitätssache.
Wollte ich gerade sagen. Also das was du jetzt das beschrieben hast, glaube ich, führt sehr dazu. Gibt es für dich sonst noch was persönlich, was dich hier glücklich macht in der Region?
Ich habe das Gefühl, also ich wohne ja jetzt in Schwentiental, aber hier ist ja eigentlich mein Lebensumfeld da, wo ich jetzt gestalte und walte und ich kann mich hier niederlassen. Was Besonderes. Das Problem ist, ich kenne noch zu wenig an kulturellen Highlights. Ich würde immer alles falsch wiedergeben, gerade was es hier alles gibt. Nicht. Nee, dann irritiere ich und habe hinterher mehr Probleme
als. Du hast ja auch viel genannt eben in der Frage zuvor. Ja. Also es ist was die Region lebenswert macht, wirkt sich sicherlich auch auf diese Glücksbefragung dann auch
aus. Du bist ja noch viele, viele Jahre hier und kannst das alles ganz entspannt noch entdecken.
Ich habe ja noch 40 Jahre Welterbe vor mir.
Ja.
Dann ist das Welterbe zu Ende, oder?
Dann bin ich vielleicht zu Ende.
Dann haben wir eigentlich nur noch eine letzte Frage zum Abschluss.
Ja.
Die geht nochmal wirklich so ein bisschen ganz, ganz allgemein was zu dem Projekt Welterbe für die kommenden Monate, Jahre, 40 Jahre wünscht. Einfach vielleicht so mal einfach von dir aus dem tiefen Inneren zusammengefasst. Ganz kurz.
Oh, ich wünsche mir, dass wir, also die Erwartungen, die es gerade gibt, dass wir die erfüllen können. Und dass auch vielleicht Rückschläge, weil es geht ja auch um Geld und es geht um Ressourcen, dass wir die gut meistern. Ich bin da auch guter Hoffnung. Aber dass wir durchhalten und dass es nicht so einen Erschöpfungsmoment gibt. So ein Hype, ja, wir sind das und dann fällt alles wieder ab. Und flach, sondern dass wir durchhalten und weitermachen, dass wir mit einzelnen Projekten am Ball gemeinsam bleiben und dass wir das auch zeigen können. Also ich wünsche mir, dass wir noch enger zusammenwachsen. Ja, das ist eigentlich mein größtes Anliegen.
Wunderbar, das klingt doch toll und auch machbar. Und alle, die jetzt zuhören, werden da auch mitmachen wollen. Vielen lieben Dank, Astrid, für deine Zeit, für den schönen Raum hier drin im Trockenen. Wir wollten ja erst draußen irgendwo live im Gelände des Weltkulturerbes aufnehmen, aber das hat sich heute mit dem Wetter so nicht ergeben. Von daher sind wir froh, dass du hier den schönen Raum für uns gefunden hast und dir Zeit genommen hast. Und ja, vielen lieben Dank dafür.
Ja, danke auch für euer Interesse. Bleibt auch am Ball.
Das machen wir. Ja. Vielen lieben Dank. Das war echt eine, ja, auch lustige Runde. Ne?
Also,
ja,
super.
Das hat echt Spaß gemacht.
Und all unsere Zuhörer, die Informationen zum Weltkulturerbe haben möchten, die finden in den Shownotes Links zu Webseite, zu Facebook-Seite, überall, wo ihr vertreten seid. Schaut da einfach rein, schaut nach Informationen. Wenn ihr Fragen habt an Astrid, wenn ihr euch beteiligen wollt, werdet Nummer 187 im Club der Weltkulturerbe-Partner und nehmt Kontakt auf und seid dabei.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind angewiesen auf das Engagement vor Ort.
Also nur gemeinsam. Genau. Und falls jemand ein schönes Häuschen für Astrid hat, dann auch alles anbieten, was da ist.
Also, ahoi.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss, tschüss.
Das war eine neue Folge des Karrierefjord Podcasts.
einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig.
Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner.
In diesem Sinne, ahoi und bis zum nächsten Mal.